im Fußball arbeiten zu dürfen, ist ein Privileg und dementsprechend das auch sehen zu dürfen, vielleicht auch zu müssen, weil es doch auch obligatorisch war in der Schweiz, das zu tun, hat mir sehr gut getan und kann ich jedem nur empfehlen, solche Erfahrungen auch mitzunehmen.
Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, nach dem Sensationssieg gegen den Hamburger SV und am Freitag, also zwei Tage vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern, wo der VfL die Chance hat, den dritten, wäre fast schon sensationellen Sieg angesichts der Serie in Folge zu landen. Heute mit einem ganz besonderen Gesprächspartner, meine Kollegin Susanne Vetter und ich, hallo. Mein Name ist Benjamin Kraus, begrüßen den neuen Sportgeschäftsführer des VfL Osnabrück und sagen danke für die Zeit und für den Besuch bei uns. Philipp Kaufmann ist bei uns, hallo, moin.
Hallo, moin, guten Nachmittag. Danke für die Einladung, fürs Gespräch heute.
Sehr gerne. Wir wollen heute dieses Podcast-Format nutzen, um Sie persönlich einfach noch ein bisschen besser kennenzulernen. Wollen aber natürlich auch versuchen, aktuell ein bisschen einzusteigen mit der Frage, Vorstellungsmarathon Montag und Dienstag, war ja einiges los, ganz viele Leute wollten was wissen. Ist denn jetzt so die letzten zwei, drei Tage so ein bisschen Normalität eingekehrt im Arbeitsalltag und was konnten Sie denn schon jetzt machen dann als dieser Marathon, wenn es denn einer war, vorbei war?
Also Normalität würde ich noch nicht ganz sagen. Es geht jetzt in erster Linie natürlich darum, alle Leute kennenzulernen, sich mit den Leuten auszutauschen, Trainingseindrücke zu sammeln. Daher aktuell sehr intensive Tage, sehr spannende und lernreiche Tage, aber auch lange Tage. Und von dem her, Normalität würde ich es noch nicht ganz nennen.
Ja, man sieht Sie da ziemlich häufig am Trainingsplatz aktuell. Was gefällt Ihnen da gerade ganz gut?
Ja, ich glaube, es ist auch meine Aufgabe aktuell. Es geht und ich durfte den VfL über eine längere Zeit von außen wahrnehmen. Da war sicherlich nicht die Möglichkeit, da Trainingsinhalte, Trainingsschwerpunkte zu sehen. Und von dem her ein Ziel oder ein wichtiger Punkt für mich diese Woche, die Mannschaft, das Trainerteam auch auf dem Platz zu sehen, wie da tagtäglich gearbeitet wird, wie die Dynamik im Team drin ist. Und daher, ja, ein großes Augenmerk von mir diese Woche, alle Trainingseinheiten auch dann live zu sehen.
Wir haben noch ganz viele Fragen zum VfL Osnabrück, auch gesammelt über unseren Instagram-Account. Da haben sich die User von uns auch beteiligt. Da können wir einige gerne durchreichen. Sind noch ein paar drauf gekommen, auf die wir gar nicht gekommen werden. Unter anderem auch mit Bezug nach Basel, aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen was über Philipp Kaufmann, den Menschen, erfahren. Aufgewachsen in Walbach, wenn wir es richtig wissen. Vielleicht beschreiben Sie einfach mal, wie sieht es da aus? Also gerade mit dem norddeutschen Blick, ist das Alpen, sind da Berge oder ist das dann noch eher flaches Land, weil die Berge erst weiter hinten anfangen? Wie ist das Leben da?
Das ist ganz flaches Land dort, direkt am Rhein, direkt an der Grenze zu Deutschland, also sehr, sehr nah, ganz kleines Dorf, 1800 Leute, die da wohnen, bin da mit meiner Familie aufgewachsen, meine Eltern haben auch in Walbach ein Geschäft, von dem her der Name Kaufmann, dort das stärkste Geschlecht, sehr stark vertreten, okay. Über Familie hinweg alle noch plus minus da in Walbach, von dem her für mich Heimat und wie es auch in der Vorstellung so das Moin, das ist tatsächlich in Walbach präsent. Wenn man durch die Straße läuft, dann grüßt man mit Moin oder eben Grüezi, halt auf Schweizerdeutsch.
Wie weit ist es weg von Basel eigentlich so geografisch? Oder ist das dann die nächstgrößere Stadt, Basel auch?
Ja, also ja. Es gehört zum Kanton Aargau, also nicht direkt zu Basel, ist aber Fahrtweg 20, 25 Minuten. Also die nächstgrößere Stadt ist schon Basel.
Sie haben gesagt, an der Grenze zu Deutschland. Ja, komme ja auch aus Süddeutschland, deswegen weiß ich, dass da auch ein großer Grenzverkehr oft ist. Also, dass man ja dass man jeweils im anderen Land auch mal hinfährt, um einzukaufen oder um mal essen zu gehen oder so. Also, wie ist das bei Ihnen gewesen? Waren Sie auch dann häufiger schon, war dieser Bezug, diese Nähe auch zu Deutschland immer da und hatten Sie da einen Blick drauf?
Ja, also bei uns direkt ums Eck ist Bad Säcking, sehr kleines, herziges Städtlein, sage ich jetzt mal. Da waren wir schon in der Jugend, gab so eine super Gelateria auch, wo man im Sommer mal war. Aber mein erster richtiger Bezug dann zu Deutschland sicher erst später zu Uni-Zeiten, als ich den Weg einschlug, nach München zu gehen.
Wollen wir auch gleich drüber sprechen, aber erzählen Sie doch ganz kurz noch, Sie haben gesagt, ein Geschäft, Was hat die Familie Kaufmann für ein Geschäft?
Ein Maler und Trockenbauer, sagt man, glaube ich, hier im Geschäft, das bereits in zweiter Generation ist. Mein Großvater, der das gegründet hat. Aktuell mein Vater hat noch 3 Jahre vor sich und mein jüngster Bruder ist aktuell gerade in der Phase, dieses Geschäft zu übernehmen. So in den ersten Lernphasen vom Papa noch, mit oder dass er dann in absehbarer Zeitpunkt dieses Geschäft auch weiterführen kann.
Haben Sie da früher auch mal mitgearbeitet?
Ich habe tatsächlich während meiner Studienzeit, Studienarbeit, es war so, dass ich in dieser Zeit sehr häufig auch gependelt bin. Ich war da auch noch Trainer in der Schweiz, so erste Erfahrung, und hatte mit meinem Papa einen Deal, dass ich jeweils am Freitag dann mithelfen durfte. In ganz unterschiedlicher, so ich habe gesagt, ich bin der Hilfsarbeiter, ich helfe da, wo es mich braucht. Eine tolle Erfahrung. Und,
also so richtig auf dem Bau dann auch, wie man es sich vorstellt.
Richtig auf dem Bau, genau. Mhm. Dort, wo es einen gebraucht hat, nicht immer der beste Fachmann, hätte ich gesagt, aber ich habe alles Mögliche getan, um mitzuhelfen und mich einigermaßen geschickt anzustellen.
Dann kam ja auch dieses Znüni aus allererster Hand, weil Sie ja gesagt haben, das ist die Bauarbeiterpause zu 9 Uhr, haben wir ja übersetzt. Dadurch da halt dann kennengelernt, direkt auch in der Praxis, ja, praktiziert dann am Freitag, wenn gearbeitet worden ist.
Absolut richtig, um 9 Uhr Pause und da eben, wie ich erklärt habe, das Znüni entstanden und dann Kaffee und was zu essen, um wieder gestärkt dann in die nächsten Arbeitsstunden zu gehen.
Okay. Wie kam denn der Erstkontakt vom Fußball zustande? Oft ist es ja so, dass auch zum Beispiel der Vater spielt und man mal als Kind mitgeht. Wie war das bei Ihnen?
Eigentlich gar kein familiärer Hintergrund. Also weder Mama noch Papa waren fußballerisch begeistert auch. Mein Papa hat Handball gespielt dazumals. Speziellerweise mich hat das relativ früh gepackt, wie ich immer wieder höre von meinen Großeltern, von meinen Eltern und in allen Kinderbildern, die irgendwo wieder nach vorne kommen, war ich mit Ball zu sehen. Das war anscheinend relativ früh schon meine Leidenschaft und durfte dann bereits mit 4 Jahren beim FC Walbach, beim Dorfclub, zu den Pampers, wie sie in der Schweiz helfen, heißen, da einsteigen.
Heißt wirklich so? Ist ja geil. Also bei uns ist das dann eher so Pampers-Liga, eher so, ja komm, die Kinder spielen dann, aber da heißt das wirklich so?
Also ich meine mit heutzutage nicht mehr, aber dazu mal war das so der Begriff, man geht zu den Pampers, die Kleinsten, um mal den Fußball zu erlernen.
Mhm. Ja, und wie ist dann die Karriere verlaufen in der Jugend? Ich weiß, dass Sie dann im Torwart auch waren, aber war das von Anfang an? Oft ist es ja irgendwie so ein spezieller Moment, wo man dann ja entweder ins Tor geht, weil man es gerne möchte, oder der Trainer sagt, da brauchen wir gerade einen.
Es war tatsächlich, also ich war zu Beginn auf dem Feld und war in einem Turnier entstanden, als unser Torhüter weinend rauskam und sagte, ich gehe nicht mehr ins Tor. Und ich dann gesagt habe, okay, dann mache ich es halt. Und so war eigentlich mein erster Kontakt ins Tor. Mit 10 oder 11 Jahren in der Schweiz, dazumals, heute noch ähnlich, ging es dann so Richtung Stützpunktrekrutierung, also dass so clubsübergreifende regionale Stützpunkte gebildet wurden, wo so die talentierten Spieler der Dorfvereine hin durften. Und da musste ich mich dann entscheiden, möchtest du als Feldspieler oder als Torhüter hin? Und habe gesagt, ich gehe als Torhüter und wurde dann in diesem Zusammenhang vom FC Basel gescoutet und rekrutiert und bin dann mit 12 Jahren, durfte ich den Wechsel vollziehen vom FC Walbach hin zum FC Basel in die Nachwuchsabteilung.
Dort dann immer auch hingependelt? Also ist das dann, gab es dann ein Sportinternat auch, oder ist das, konnten Sie es so regeln?
Es gab ein Sportinternat, aber war mit dem Zug rund 30 Minuten, gute Verbindung in dem Sinne, und von dem her tagtäglich dann hingependelt von Walbach zum Bahnhof und dann Richtung Basel, St. Jakob ins Trainingsgelände.
Mhm. Klingt nach einer anderen Welt, oder? Dann so als 11-, 12-Jähriger, wenn man dann vom Dorfverein kommt und dann auf einmal der größte Club der Schweiz. Also das muss ja schon spannend gewesen sein.
Absolut, und ich werde nie mehr in meinem Leben vergessen, erster Tag, als ich da aufs Trainingsgelände gekommen bin, das ist so ein langer Weg zwischen Sportplätzen durch, und aus Walbach kennt man, wenn man durch die Straßen läuft, dann grüßt man die Leute und jeder sagt was zurück, eben Moin oder Grüezi, und ich war da und bin diese Straße entlang gelaufen, erst einmal so Stadtleben, und ich habe alle Leute gegrüßt und niemand hat was zurückgesagt. Und ich bin am Abend nach Hause gekommen und habe gesagt, was ist da los? los? Was sind das für Leute? Keiner sagt, keiner grüßt. Habe ich was falsch gemacht? Und musste so lernen, dass es vielleicht auch Unterschied zwischen Dorfleben und Stadtleben dann auch gibt.
Wie ist dann die Karriere danach weiter verlaufen? Sie haben gesagt, nach Basel und dann sind Sie aber auch relativ schnell ins Trainerbereich gefunden. Gab es so einen Grund, warum Sie dann Ihre eigene Spielerkarriere irgendwann auch früh beendet haben?
Ja, also ich durfte schlussendlich 6 Jahre bis und mit der Kategorie U18, die als Hauptkategorie in der Schweiz galt, mittlerweile hat sich das auch gewechselt, durfte ich da mit trainieren, mitspielen. Der Grund, ich war schlicht und einfach nicht gut genug dann auch für die Profimannschaft. Das galt es zu akzeptieren und habe dann noch kurz über den Weg versucht, in der dritten Liga Fuß zu fassen, habe aber da in dieser Zeit irgendwie das Trainers sein, entdeckt, spannend gefunden und für mich entschieden, dass ich meinen Weg eher im Trainerbereich sehe und gar nicht mehr wirklich als Spieler und dann bewusster Entscheid zurück zu meinem Jugendclub FC Walbach und durfte dann dort tatsächlich bereits mit 18 eigentlich die Herrenmannschaft übernehmen und dort über Jahre auch trainieren.
Was war das denn für eine Ligahöhe?
Umgerechnet ist das sechste Liga in der Schweiz. Schweiz doch nicht ganz so viele Ligen wie Deutschland. Also schon, das war Amateurfußball. Sehr, sehr viele Schulfreunde, die da in der Mannschaft mit drin waren. Auch eine herausfordernde Zeit. Hatten Glück, dass wir irgendwie super gestartet sind. Das gab mir sehr viel Akzeptanz und war sehr lernreiche Zeit, eine tolle Zeit. Gemeinsam mit Schulfreunden etc. Freunden aus dem Dorf, so ein bisschen einen Hype für den Fußball in Walbach zu generieren, erfolgreichen, attraktiven Fußball zu spielen und das bleibt für immer in sehr, sehr guter Erinnerung.
Zumal ja dann, also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, wenn man das als 18-Jähriger macht und die Jungs, die man dann coachen muss, ja zum Teil deutlich älter möglicherweise auch waren, oder nicht? Oder war das dann so eine junge Mannschaft damals?
Nein, da waren durchaus ältere Spieler mit dabei. Ja, mein Vorteil, ich kam zurück von Basel, das gab vielleicht auch gerade zu Beginn ein Stück weit Akzeptanz. Ich durfte Trainingsformen in Basel erleben, die vielleicht nicht so alltäglich in Walbach waren und wie ich vorhin kurz erwähnt, wir hatten sehr einen positiven Start, sogar in meinem ersten Spiel, ich mag mich noch erinnern, ich war Spielertrainer offiziell und da war 1-1 und wir waren eigentlich immer Abstiegskandidat, spielen gegen den Ersten und ich wechsle mich in der 80. Minute ein und schieße noch das entscheidende 2-1, also ich habe in Walbach immer als Feldspieler gespielt, weil da war jahrelang ein Torhüter und ich habe gesagt, ich möchte nicht jemandem irgendeinen Platz wegnehmen, der das als Hobby hat auf dem Feld mit Wechselmöglichkeiten, nochmal eine andere Ausgangslage und so war das irgendwie sehr ein positiver Start. Wir konnten relativ schnell eine coole Dynamik entwickeln und von dem her, wie ich vorhin gesagt habe, sehr eine schöne Zeit, die schön in Erinnerung bleibt.
Gab es denn zu der Zeit dann überhaupt den Gedanken, nochmal in diesen Profibereich reinzukommen? Weil das klingt ja dann so fast ein bisschen abgehakt eigentlich.
Ja, schon auch. Also in dieser Phase, als ich mich auch damit auseinandersetzen musste, durfte, wie sieht meine berufliche Zukunft aus? Ich habe in der Schweiz eine Ausbildung zum Kaufmann gemacht, parallel zu meinem sportlichen Weg. Sehr große Unterstützung da auch von meinem Ausbildungsunternehmen bekommen, dass ich früher gehen durfte, um eben die ganzen Trainingseinheiten beim FC Basel wahrzunehmen. Und für mich war schon mein Traum, mein Ziel, eines Tages im Fußball arbeiten zu können. Mit 18 dann zurück nach Walbach. Man macht sich Gedanken, wie soll es weitergehen? Und dann kam ja auch diese Entscheidung bewusst, dass ich mich fürs Studium in München entschieden habe, um eben den Aspekt Sport, aber auch Wirtschaft kombinieren zu können, weil das in dieser Zeit doch in der Schweiz noch sehr schwierig möglich war, praxisbezogen zu erlernen.
Dazwischen haben Sie dann noch Ihr Abitur nachgeholt, ne? Richtig?
Richtig. Die Ausbildung in der Schweiz zum Kaufmann, da gibt es verschiedene Stufen. Die höchste ist mit Matur. Die durfte ich damals nicht machen, aufgrund meiner, dass ich beim FC Basel engagiert war und dort trainiert habe. Das hätte sich so nicht oder wäre so nicht ausgegangen. Und daher habe ich dann in einem Jahr noch das Ganze nachgeholt, um eben dann den Weg für eine Universität, für ein Studium auch offen zu haben.
Matura, wie es in der Schweiz heißt, die wir lernen durften.
Richtig, genau.
Gut, und dann irgendwann ist es gelungen, beim FC Basel wieder reinzukommen. Ich meine, der Praktikumsweg war der Einstieg, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau, ich musste über die Uni zwei Pflichtpraktiken erledigen und eines davon war beim FC Basel, wo doch nach wie vor sehr viele ehemalige Nachwuchstrainer engagiert waren, wo man sich immer noch gekannt hat. Und über dieses Praktikum hinaus oder nach diesem Praktikum wurde mir sehr schnell vom FC Basel signalisiert, dass wenn ich Lust hätte, wenn ich mir das auch vorstellen kann, nach Beendigen des Studiums wieder in irgendeiner Form zum FC Basel zurückkehren kann.
Und wie war dann diese Zeit? Also was war genau die Aufgabe zum Einstieg und wie ging es dann voran?
Also mir war wichtig, weil eben mit diesen jungen Trainererfahrungen, die ich in Walbach sammeln durfte, war der Weg, oder ich war mir nicht sicher, soll es doch Richtung Trainer gehen oder Richtung Büro, Richtung Aufgaben im Management. Und dann hat mir der FC Basel ermöglicht, dass ich 50% als NLZ-Assistenztrainer arbeiten durfte und 50% im NLZ in der Administration. Das war so der Einstieg, war zu Beginn in der U15 Assistenztrainer, durfte dann im darauffolgenden Jahr in die U18 als Assistenztrainer und parallel, FC Basel hatte dort doch auch einiges an personellem Wechsel rund um die erste Mannschaft, war dann nach einem Jahr für mich die Möglichkeit, ins Team des damaligen Sportdirektors Marco Streller zu wechseln, nachher mit Rudi Zbinden als sein Assistenzsportkoordinator mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das war dann aber auch oder an dem Punkt, wo ich mich entscheiden musste, Trainer oder gehe ich komplett ins Büro und habe dann mich für diesen Weg entschieden und die Trainertätigkeit dann nach zwei Jahren im NLZ dann auch so beendet.
Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
Also mir hat die Arbeit mit jungen Leuten auf dem Platz, die den Traum haben, Profifußballer zu werden, unheimlich viel Spaß gemacht. Eben auch mit den Erfahrungen, die ich in Walbach sammeln konnte. Nichtsdestotrotz war der Berufsalltag und wo ich meine Stärken oder meine Berufung sehe, dann doch Richtung eher erste Mannschaft, Richtung Büroaufgaben, Managementaufgaben, wie man es definieren möchte. Und von dem her, das war eine bewusste Entscheidung für dieses Themengebiet und daher würde ich jetzt sagen, nicht, dass es mir allzu schwer gefallen ist.
Marco Streller, ja auch noch in Deutschland bekannt, hat in Köln und Stuttgart, meine ich, gespielt.
Richtig.
Wie war denn das dann? Das ist ja schon eine neue Tür, die dann bestimmt aufgegangen ist, wenn man neu, klar Jugend gespielt und dann auch da wieder gearbeitet, aber der Profibereich ist ja dann bestimmt nochmal irgendwie was Besonderes, wenn man da das erste Mal mit dabei ist. Bestimmt eine spannende Zeit gewesen, oder nicht?
Absolut. Eben auch etwas Neues für mich, daher zu Beginn sehr, sehr lernreich, neue Aufgabengebiete, sich dort einzubringen, zu lernen von Fachleuten, von Fachkräften, also sehr spannend, absolut. Mhm.
Was waren denn so die ersten Aufgaben?
Ging hauptsächlich um das Thema Administration. Marco Streller, also wir waren da ein Dreierteam, Marco Streller als Sportdirektor, wir hatten mit Remo Gaukler einen Kaderplaner und so alle administrativen Belangen, die rund um die Abteilung Sport zusammenkamen, waren bei mir. Ging dann relativ viel Richtung Vertragsmanagement, Richtung Transferangelegenheiten, dort ins Agentennetzwerk hineinzukommen, vorzuarbeiten, auch für Marco Streller als Sportdirektor. So, das waren so meine ersten Schritte im Profibereich.
Mhm. Wo lag dann da der Fokus? Sie haben bei Ihrer Vorstellung haben Sie gesagt, dass auch zum Beispiel die zweite Liga in Deutschland ein wichtiges Feld war, wo Sie auch aktiv geguckt haben, gescoutet haben und auch ein Netzwerk sich aufgebaut haben mittlerweile an Beratern. Ist das richtig?
Das ist richtig. Also ich glaube, jetzt haben wir von der ersten Zeit beim FC Basel gesprochen, gab dann in der zweiten Phase mit Rudi Zbinden, als ich Sportkoordinator war, Thema Scouting dort mit neu aufbauen, mitgestalten durfte, wo erste Erfahrungen respektive auch dann Kontakte nach Deutschland hergestellt wurden und dann aber sicherlich am entscheidendsten die dritte Phase nach dem Besitzerwechsel zu David Degen, als ich vom Verwaltungsrat das Vertrauen bekommen habe als Abteilungsleiter der Abteilung Sport / Kaderplaner, wie meine offizielle Funktion zu Beginn auch benannt wurde, das Thema das Tagesgeschäft der ersten Mannschaft zu leiten. Man hat eine neue Spielphilosophie definiert beim FC Basel, man hat neue Wege eingeschlagen, was das Scouting etc. anbelangt, die Rekrutierungsstrategien und da, wie ich das am Dienstag erwähnt habe, war dann in unserer Definition die zweite Bundesliga ein Kernmarkt für Scouting-Themen, um Spieler zu rekrutieren, respektive aber auch die U19-Bundesliga mit jungen Spielern, wie ich das auch erwähnt habe, mit Noah Katterbach, damals von Köln, aber auch mit Anton Kade von Hertha Berlin, die man dann zum FC Basel gewinnen konnte. Und dritte Liga war eher der Fokus, so Übergangsspieler als unserer oder damals unserer zweiten Mannschaft, ersten Mannschaft, für gute Spielpraxis zu überzeugen und mit Felix Gebhardt, der unter anderem eben damals auch beim VfL im Gespräch war, dann den Weg nach Halle ging und so über diese Schiene dann auch die dritte Liga präsent wurde im Berufsalltag.
Lag der Fokus wirklich hauptsächlich dann auch auf Deutschland oder ist der dann auch weiter gefächert gewesen noch?
Nein, der war schon sehr weiter gefächert auch. Man hat so die Weltkarte genommen und die versucht zu unterteilen in Kategorie 1, 2, 3 und 4. Was macht aus Kaderrekrutierungssicht Sinn? Deutschland oder die ganze Dachregion natürlich mit den sprachlichen Gegebenheiten, Thema auch Integration, Adaption in eine neue Kultur. Von dem her sicherlich Deutschland als ein Kerngebiet, vielleicht zweite Liga und Jugendliga, erste Bundesliga doch natürlich deutlich über dem Level der Schweiz, auch mit den finanziellen Aspekten. Aber da gab es ganz viele andere Ligen, wo wir uns dazu mal auch die Gedanken dazu gemacht haben, passt es vielleicht historisch zur Schweizer Liga, aber auch zum Club FC Basel. FC Basel hat beispielsweise immer sehr, sehr gute Erfahrungen mit Ägypten gemacht. Mohamed Salah, ich glaube, das bekannteste Beispiel. Aber auch andere Länder, Regionen, die dazu gekommen sind. Und so war dann Deutschland eines von doch einigen Kernmärkten, die wir versucht haben, mit unserer Scouting-Abteilung abzudecken.
Diese drei Phasen, die Sie gerade beschrieben haben, auch in Ihrem persönlichen Berufsfortkommensweg, fielen ja dann auch zusammen mit Veränderungen beim FC Basel an sich. Das, erzählen Sie ruhig mal ein bisschen, was da los war für Leute, die von hier drauf gucken, haben es ja vielleicht maximal am Rande mitbekommen. Da ging es dann auch irgendwie um krasse Budgetkürzungen wohl mal zwischenzeitlich. Was war da los beim FC Basel und was konnten Sie da für sich, für Ihre Arbeit auch mitnehmen? Weil das ja bestimmt auch spannend ist, wenn dann auf einmal die Welt eine ganz andere ist als vorher.
Definitiv. Also der FC Basel kam aus einer Zeit, man war achtmal hintereinander Meister. Zu dieser Zeit, wenn man Schweizer Meister wurde, war man direkt in der Champions League Gruppenphase qualifiziert. Das war dann aber so, dass der ganze Apparat FC Basel einfach unglaublich groß gemacht wurde, was man sich dazu mal aufgrund dieser Gegebenheiten natürlich auch leisten konnte. Es gab dann 2017 einen Besitzerwechsel, also die sehr erfolgreiche Besitzerschaft ist abgetreten und man hat dazumals dann den Weg eingeschlagen, dass man das ganze Konstrukt wieder reduzieren möchte, aber auch muss. Es hat in dieser Zeit auch den Wechsel gegeben vom europäischen Koeffizienten her, dass die Schweiz nicht mehr direkt in der Champions League mit drin war. Man hat aber auch den FC Basel so ein bisschen aufgeblasen, dass jede Position mit zwei Nationalspielern, sehr verdienten Spielern besetzt war. Und eigentlich, was den FC Basel jahrelang ausgezeichnet hat, eben auch Nachwuchsspieler wie Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Jan Sommer, die den Weg dann in die erste Mannschaft geschafft haben, eigentlich nicht mehr den Weg schaffen konnte. Und daher gab es dann ab 2017 mit dem Stand heute vorherigen Besitzer, einen radikalen Umbruch, der eingeleitet wurde. Man musste wieder kleinere Brötchen backen, wollte auch wieder mehr Bezug zur Region, mehr Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Das war dann doch aber auch eine spezielle Zeit, weil dieses Verhältnis Besitzer und Fans nie richtig gut war. Auch eine spezielle Zeit, das zu sehen. Man war Mitarbeiter, Teil der Familie, aber da gab es doch immer sehr, sehr viel Gesprächspotenzial. Und dann 2021, also es ging so weit, die Fans auf der Straße, die sich gegen Entscheidungen auch gestellt haben. Und 2021 gab es dann der Wechsel zum heutigen oder zur heutigen Besitzerschaft, sage ich, mit unserem David Degen als Aktionär, aber auch andere, die da mit dabei sind. Und da war dann meine dritte Phase, wie ich es vorhin genannt habe, wo man dann vieles, was vorher schon begonnen hat, aber doch auch nochmal radikal umändern musste. Und um das vielleicht auch noch in Zahlen einzuordnen, ohne dass ich die Detailzahlen kenne, aber zum Gefühl zu bekommen, man war doch umsatzmäßig zu Spitzenzeiten bei einem Konstrukt von 120 Millionen jährlichen Umsatz. Hat aber auch geheißen, wenn man in der Champions League war, waren fix mal 35 Millionen da von europäischen Geldern. Und Stand heute, mit ein bisschen zurück, ist man zwischen 40 und 50 Millionen, also rund noch ein Drittel an Kosten, die anfallen, die man auch zur Verfügung hat, weil eben aus den genannten Gründen natürlich da auch einiges passieren musste.
Das hat ja dann Sie auch vor besondere Herausforderungen gestellt.
Besonders und spannend, ja. Man musste neue Wege gehen, man musste kreativ sein in jeglicher Hinsicht. Vertragsgespräche mit Spielern, aber auch Wege, wenn man Spieler zum FC Basel überzeugen wollte und musste. Man hatte nicht das Geld vielleicht direkt zur Verfügung. Von dem her, ich bin sehr dankbar, das gab oder war eine wichtige Zeit, auch eben um verschiedene Lösungsansätze zu sehen, auszuarbeiten, um eben mit einem vielleicht kostenengeren Budget dann auch auszukommen.
Mhm. Im Februar 2023 endete Ihre Zeit dann da, also ziemlich genau vor einem Jahr. Was war eigentlich der Grund dafür?
Der Grund, es ist nicht meine Art, irgend schlecht zu reden. Ich bin dem FC Basel unglaublich dankbar. Ich kann es so formulieren, es gab personelle Wechsel. Ich war in deren Augen oder in meinem Nachfolger oder eigentlich Kollegen nicht der richtige Mann, und das galt zu entscheiden. Jetzt auch mit einem Jahr Distanz eine sehr wertvolle Entscheidung für mich als Person. Ich durfte 7 Jahre beim FC Basel arbeiten, verschiedene Funktionen einnehmen, verschiedene Aufgaben erledigen und das zu reflektieren. Auch für mich, was war gut. Man ist relativ schnell auch als Junge gewachsen in einer großen Organisation, in einem großen Club. Und von dem her war das sehr, sehr wichtig zu sehen, was war gut, was war schlecht, was würde man in einer neuen Herausforderung dann auch anders machen, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen, an was gilt es zu arbeiten. Und das Jahr konnte ich doch auch sicherlich direkt auch zu Beginn sehr, sehr gut nutzen. Ich war viel unterwegs, ich war in Amerika bei verschiedenen Fußballclubs, ich war in Italien bei verschiedenen Fußballclubs, in der Schweiz natürlich, aber auch in Deutschland bei Clubs, aber auch Leute rund um den Fußball, die ich treffen konnte, ihre Erfahrungen, ihre Empfehlungen mitnehmen, um meinen persönlichen Rucksack zu füllen, wie gesagt, meine Arbeit zu reflektieren, um dann eben bestmöglich vorbereitet zu sein für ein neues Projekt, das ich jetzt seit wenigen Tagen wieder antreten durfte.
War das auch bewusst so gewählt, dass man sagt, dass Sie gesagt haben, so ein Jahr ungefähr gebe ich mir Zeit, um diese Erfahrungen zu sammeln auch? Also haben Sie da sich bewusst mit auseinandergesetzt und für diesen Weg entschieden?
Also bewusst wäre vielleicht jetzt ein bisschen selbstbewusst von mir formuliert. Es war klar mein Ziel, eine Pause, ein bisschen eine Distanz zu bekommen. Ich hatte das Glück, auch noch ein bisschen unter Vertrag zu sein beim FC Basel, was nicht oder das mir nicht den Druck gab, ich muss sofort wieder einsteigen. Zusätzlich in der Schweiz Thema Militärdienst, Zivildienst ist nach wie vor obligatorisch, und ich wusste, ich kann und muss da auch noch Tage abarbeiten. So war das auch ein Punkt, ein sehr spannender Punkt, den ich im Herbst dann noch erledigen durfte. Vielleicht da ich war in einem Drogenheim-Leute, die mehrere Jahre schwerst drogensüchtig sind, das auch nochmal einen Blickwinkel komplett verändert hat. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass in meinem Umfeld, in meiner Familie niemand mit diesen Problemen da ist. Und doch auch vielleicht, wenn man von außen diese Leute gesehen hat, an der Straße vorbeigelaufen ist und einen jemand angesprochen hat und vorher vielleicht ein bisschen eine abwertende Haltung gegenüber gehabt hat, wenn man diese Leute trifft, sich mit ihnen auseinandersetzt, mit ihnen Zeit verbringt, sie begleitet, hat das schon noch einmal den Blickwinkel enorm verändert und auch das Bewusstsein. Also gab diverse Leute, die bis mit 40 ein Leben, ein völlig normales Leben, toller Beruf, vielleicht sogar sehr verantwortungsvoller Beruf einnahmen und eine Lebenssituation, die alles auf den Kopf gestellt hat, familiär ganz unterschiedlich, was dann auch passiert ist und die jetzt 15, 20 Jahre später in einer kompletten Sucht mit drin sind, herzensgute Leute, die einfach einmal eine falsche Entscheidung oder vielleicht zweimal eine falsche Entscheidung getroffen haben und nun über Jahre in der Sucht drin sind.
Spannend. Und verändert auch vielleicht so ein bisschen den Blick auf die Aufgeregtheiten im Fußballgeschäft, oder? Weil das ja schon existenzielle Sachen sind im Vergleich zu, ja, da regt sich einer auf, weil man mal ein Spiel verloren hat.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!